Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ich habe noch nie einen Kunden beschissen. Das mache ich nicht. Das werde ich nie machen. Da höre ich lieber am gleichen Tag auf.
Heute unterhalte ich mich mit dem vom Feld Staff mehrmals ausgezeichneten Brenner des Jahres in Österreich. Hans Reisetbauers Motto, Qualität schafft Freundschaft, lebt er sowohl im Obstgarten wie in seiner Brennerei. Seit 1994 brennt er aus Obst Hochprozentiges, das mittlerweile in die ganze Welt exportiert wird. Wie es dazu kam, was einen guten Brand ausmacht und warum er jetzt auch noch Sojasauce produziert, darüber sprechen wir jetzt. Hallo, lieber Hans, herzlich willkommen im Genuss-Talk.
Danke, Johannes, für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich das heute mit dir machen kann.
Ja, seit 1956 ist ja der Hof, euer Hof, im idyllischen oberösterreichischen Axberg. Wer das nicht genau kennt, das liegt ganz in der Nähe von Linz im Besitz deiner Familie. Also es war wohl schon immer klar, dass du dann auch Obstbauer wirst, oder?
Nein, es ist so, dass 1956 meine Großeltern den Hof gekauft haben und bis 1990 kein Obst da drauf war und ich habe die ersten Bäume gesetzt.
Das war okay.
1990 habe ich die ersten Apfelbäume gesetzt, aber nicht zum Brennen.
Mhm. Ja, also dann haben deine Vorfahren gar nichts mit dem Obst am Hut gehabt.
Nein, das waren Ackerbauern. 14 Generationen haben wir Ackerbau betrieben, auch natürlich Milch, früher dann auch Milchwirtschaft, aber Kartoffeln und so weiter. Das war so das früher. Mhm.
Und der Obstbau war für dich zuerst mal lukrativer oder warum kam dann der Schwenk auf Obst?
Na, weil das Thema war, und das ist, da muss man ein bisschen ausholen, um vielleicht keine Menschen zu beteiligen, aber das kommt mir immer wieder vor. Man hat früher in Österreich, und ich glaube, in Deutschland ist es nicht anders, man hat was produziert am Feld. Man ist dann, bei uns heißt es Lagerhaus, bei euch heißt es Baywa oder wo auch immer, hingefahren. Und diese Leute haben dir dann gesagt, was du bekommst nach der Ernte.
Ja.
Das heißt, sie haben dir den Lieferschein geschrieben, und sie haben dir gesagt, was du verrechnen darfst. Und ich habe immer gesagt, das kann doch nicht sein, wenn ich 11 Monate und 30 Tage produziere und dann bringe ich was wohin und dann wird mir gesagt, was ich an Geld bekomme. Ganz egal, wie die Leistung war und ganz egal, wie die Qualität war. Und das war eigentlich der Grund, wieso ich gesagt habe, ich will selber was produzieren, was ich selber an Menschen verkaufen kann, der Wert auf der Qualität liegt. Das war der Grundgedanke vom Obst.
Ja, und dann kam ja auch der Weg, dass du das Ganze eben zu Hochprozentigem gebrannt hast. Wie kam es denn dazu und warum der Schritt?
Na, es war so, dass Österreich ist 1994 zur EU gekommen und ich habe mich immer interessiert für Wein und Bier und auch für die ein bisschen einmal für den sogenannten Bauernschnaps. Das war so bei uns in der Region. Wein in Oberösterreich unmöglich. Heute wird zwar ein bisschen Wein produziert, aber geschmacklich nach wie vor nicht das Highlight, was ich mir vorstelle. Bier war immer ein großes Match von Heineken und wie sie alle heißen. Und im Brennereibereich, das hat mich interessiert, aber ich habe nie den Zugang gehabt und habe dann einen 94er Menschen kennengelernt, der leider verstorben ist, Karl Hubert Gasser, der mir wirklich in 2 Stunden erklärt hat, wo Qualität hingehört. Und das war am 12. Juni 94 und im September 94 habe ich dann begonnen. Das war eigentlich im Nachhinein eine wahnsinnige Geschichte.
Was war denn der erste Schnaps, der gebrannt worden ist?
Williams, das, was wir jetzt im Glas haben.
Genau, das ist schon mal ein gutes Stichwort, weil logischerweise im Genusstag haben wir natürlich auch immer etwas zum Genießen mit dabei. Heute eure Produkte und du hast es schon gerade angesprochen, den Williams. Was ist denn das Besondere an dem Williams?
Na, das ist jetzt Jahrgang 2018. Was ist das Besondere an Williams? Ich habe heute 17.000 Williams-Bäume im Umkreis von 1 Kilometer rund um die Brennerei stehen. Wir sind seit 2015 biozertifiziert und wir produzieren nur mehr die Williams für den Schnaps. Wir verkaufen nichts am Frischmarkt, gar nichts. Und ich glaube, wenn du reinriechst, du riechst keinen Alkohol, du riechst die schaligen Aromen, du riechst vollreife Frucht, aber nicht überreif. Williams ist für mich die Königsdisziplin. Aber es ist natürlich auch der Schnaps, der wahrscheinlich am meisten strapaziert wurde. Durch Skihütten, durch was auch immer, mit einer mit einer kleinen Birne drinnen, Aromatisierung und so weiter. Aber ich sehe Williams perfekt gemacht als Königsdisziplin. Sie ist die Diva unter den Früchten. Mhm. Und für mich ist, mein Name steht für Williams oder Williams auch für mich, ganz egal. Für mich ist das immer das wichtigste Produkt im Haus.
Ja, und so wie du es auch beschrieben hast, so riecht es auch tatsächlich. Man hat die volle Frucht in der Nase, wenn man die Nase in das Gläschen reinhängt. Und dann würde ich mal sagen, zum Wohl, probieren wir mal.
Sehr zum Wohle. Am Gaumen hast du eine irre Präsenz, so im Backenbereich. Du hast fast das Gefühl, du kommst der Birne sehr nahe im Kerngehäuse. Du hast aber die Frische noch und Williams, wenn sie überreif ist, dann kriegt sie so kernige, fast oxidative Aromen, das haben wir gar nicht. Und darum ist Williams eine ganz große Kunst.
Ja, das stimmt. Und es ist wirklich auch ein ganz milder Schnaps, nicht zu scharf. Er hat zwar natürlich logischerweise, aber das liegt ja auch an den Prozenten, dass er sich bemerkbar macht, aber er ist jetzt nicht extrem scharf, wie man das von einigen anderen Schnäpsen kennt. Das Wichtigste für die Qualität, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe, Hans, ist also auch das Grundprodukt, die Frucht in dem Fall, die Williams Birne. Ihr baut ja eigentlich auch alles selbst an, ne?
Nein, alles nicht, aber es gibt Sachen, die bei uns nicht funktionieren, aber die schon vielleicht funktionieren würden, aber da sind wir halt in Österreich, Deutschland oder auch Schweiz nicht in der Lage, das zu ernten, weil Waldhimbeere, das müssen wir zukaufen aus Ländern mit einem niedrigeren Lohnniveau, wobei wir dorthin fahren und den Leuten auch mehr Geld geben, dass sie uns die perfekte Qualität geben. Aber wir brauchen für einen Liter Himbeer zum Beispiel 35 Kilo Frucht. Und wenn du das in Österreich, Deutschland machen würdest, würde ein Liter Schnaps an die 400-500 Euro kosten. Mhm. So, dann findest du ja irgendwann keinen Kunden mehr.
Ja.
Wir haben heute 27.000 Obstbäume stehen. Und das ist die Grundqualität für uns.
Und wenn ihr das zugeliefert bekommt, achtet ihr aber logischerweise ja auch daher, woher es kommt, wie das angebaut wird und was letztendlich ja auch dann die Qualität dann der Frucht ausmacht. Ne?
Ja, grundsätzlich ist so, wir kaufen sowieso seit 2017 nur mehr von zertifizierten Bioproduzenten. Bei Himbeere, wo wir ja zukaufen, man muss sich vorstellen, wir kriegen das schockgefrostet.
Ja.
Das ist die einzige Frucht, die wir schockgefrostet bekommen, weil wie willst du 1.000 Kilo Himbeeren, 10.000 Kilo Himbeeren bekommen, frisch? Gibt es nicht, weil wer kann in 3 Stunden 10.000 Kilo Himbeeren ernten? So, und das bekommen wir in Papiersäcken geliefert, schockgefrostet, nur um zu sehen, ob die Kühlkette unterbrochen ist, weil sobald es warm wird, rennt der Saft aus, der Sack ist rot, damit nehmen wir es nicht. Wir haben mittlerweile 2 Lieferanten, mit denen wir arbeiten, wobei 80% mit einem. Das ist einfach so eine befreundete Geschichte und die wissen ganz genau, ich diskutiere nicht über den Preis, die sagen mir einen Preis, ich sage, du pass auf, ist das Beste, was machen können, sagen die ja, aber sie bringen die beste Qualität und für uns zählt nur Qualität.
Ja, damit dann auch entsprechend ein gutes Produkt nachher in der Flasche landet. Ne?
Na klar, das ist das Einzige, um was geht. Unser Kunde kauft nicht, weil er einen billigen Schnaps kauft, sondern der Kunde kauft, weil er was Gescheites haben will. Und das wollen wir vermitteln.
Und das passt ja auch zu dem Motto, das ich ja auch eben schon im Intro erwähnt habe, Qualität schafft Freundschaft.
Ja.
Meint ihr damit ja auch, gute Produkte schaffen Stammkunden?
Ja, das auch. Und ganz wichtig, Stammkunden, ganz wichtig. Aber auch der Weg zu anderen Menschen, zu Winzern. Schau, ich kenne in Österreich, ich weiß nicht, 100 Winzer, ich kenne in Deutschland mittlerweile 50 Winzer und die kennen mich, die wissen, was ich produziere, ich weiß, was die produzieren. Ich kenne unmöglich viele Köche, aber nur aus dem Bereich, weil ich immer sage, wir sind eine kleine, aber perfekte Community in diesem Bereich. Und mein Motto war immer Qualität schafft Freundschaft. Nur über Qualität kommst du zu Freunden. Über am billigen Preis oder über, Entschuldigung, was wir in Österreich einfach sagen, schlimmes Wort, ein scheiß Produkt. wirst du nie Bewertung des Menschen bekommen. Dass der sagt, ich habe Freude, wenn ich das kaufe, weil es ist so gut. Und der Mensch, der dahinter steht, und es ist, wir müssen immer menschlich bleiben und der Mensch ist das Wichtigste im Produkt.
Um letzten Endes ja sowohl faire Preise, wie du dir auch gerade erzählt hast, aber auch letzten Endes halt eine dauerhafte Geschäftsbeziehung in irgendeiner Art und Weise ja auch dahin zu bekommen.
Ja, aber was ich da noch sagen wollte, seit 1994 kochen wir für jeden Mitarbeiter. Bei uns wird jeden Tag Mittag früh auf einem Tisch, jetzt momentan durch Corona, weil wir es aufteilen haben müssen, auf zwei Tische, sitzen alle Mitarbeiter. Und es wird jeden Tag um 12 Uhr Mittag gegessen, frisch gekocht. Und das ist auch so ein Thema, Qualität schafft Freundschaft. Wir haben das Gespräch, es ist natürlich lustig oder hin und wieder auch ernster bei Gesprächen, aber ich würde ja nicht sein, gut, ich könnte viele Ideen haben, aber ohne die Ausführung mit meinen Mitarbeitern könnte ich die Qualität nicht produzieren, weil wenn sie nicht gut arbeiten würde, dann könnte ich auch kein gutes Produkt machen. Und das ist wichtig.
Ja, ja, also das schlägt sich natürlich auch entsprechend nieder in der Qualität, ne? Wenn die Mitarbeitenden entsprechend schlecht gelaunt sind, weil irgendwie was nicht stimmt, sei es jetzt Geld oder sei es sonst irgendwas, schlechte Stimmung im Betrieb, dann schlägt sich das natürlich auch auf die Arbeit nieder und die Qualität.
Das stimmt.
Wir haben als nächstes, ich denke mal, die Karotte, die wir probieren. Da fällt mir natürlich auch schon gleich ein, wie kommt man denn grundsätzlich auf Ideen für neue Brände? Weil ein Karottenbrand ist ja jetzt auch nicht das, was einem als erstes einfällt, wenn man an Schnaps denkt.
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, und die Geschichte habe ich schon oftmals erzählt, weil mir wer fragt, Karotte war nicht meine Idee. Karotte war eine Idee eines Freundes von mir, der Saatgut in Österreich für Karotten produziert. Und der ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt, das war 1997, mach mir ein Weihnachtsgeschenk, mach mir einen Karottenschnaps. Und ich habe natürlich gesagt, ja, mach mal. Was dann nicht funktioniert hat, und wir haben es bis 98 gebraucht, dass wir es überhaupt geschafft haben, weil ich glaube, wir nach wie vor die einzige Brennerei weltweit sind, die Karotte richtig vergärt. Und wenn du reinriechst, ist es so wie geraspelter Karottensalat. Ja.
Genau.
Es ist ganz frisch und ganz extrem. Ja. Und wir brauchen 40 Kilo Karotte in einem Liter Schnaps.
Und jede Menge.
Jede Menge. Und das ist eine verrückte Geschichte. Nur, ich wollte dann irgendwann 2001 aufhören, weil ich ja so viele Ideen gehabt habe. Aber es war unmöglich, weil die Kunden, die Karotten wollten, die wollten das immer weiter. Und heute gehört sicher zu den besten 5, 6 verkauften Schnäpsen. und wir haben das richtig gut im Griff. Mhm. Was und im Glas ist, ist Jahrgang 2017. Und das ist so frisch und so lässig. Das ist richtig gut. Mhm.
Ja, das stimmt. Also genau das ist nämlich auch das Erste, was mir eingefallen ist. Geraspelte Karotte vom Karottensalat oder Ähnliches, ne? Also so Rohkost, genau so riecht es nämlich. Also die Ideen für neue Brände entstehen entweder in deinem Kopf oder auch dann in Köpfen von anderen und du probierst dann tatsächlich auch einfach mal aus, wie man dann so etwas in die Flasche bekommt. Wie ist denn jetzt so ein Prozess, weil du gesagt hast, ihr habt ein Jahr gebraucht, bis es perfekt war. Wie kann man sich denn vorstellen, geht man da ran?
Na, man muss jetzt so, wir haben bis heute kein Labor im Betrieb. Ich habe kein Labor, weil ich glaube, dass, was hilft es mir? Bei Karotte war ich, und das passiert mir heute nicht mehr. Ich habe damals keine Erfahrung gehabt, wie viel Stärke oder Zucker in einer Frucht ist. Und ich habe geglaubt, so, es ist ein bisschen Zucker in der Karotte, wir vergären das ganz einfach, was natürlich nicht so einfach funktioniert hat. Und wir haben dann eigentlich zuerst die Stärke in Zucker vergären müssen und dann den Zucker in Alkohol. Mhm. Und dieser Schritt hat einfach dreimal nicht funktioniert. Heute wissen wir genau, wie das funktioniert. Und aber es war ein bisschen ein wilder Weg, aber ja, es ist alles gut und alles perfekt. Jetzt aber das sind so Sachen, dass ich für alles offen bin. Das heißt, wenn was gut schmeckt, dann möchte ich das einfach probieren. Und ich habe noch nie was am Markt gebracht, und das glaube ich, und ich klopfe jetzt auf Holz, wo der Kunde unzufrieden war. Weil ich probiere so lange, bis ich mir denke, jetzt kann es nicht mehr besser. Und wir haben ein Lager, unser Betrieb hat circa 5-mal den Verkaufsumsatz eines Jahres liegen. Nur als Lager, dass wir immer wissen, welche Frucht passt, welche passt nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel Zwetschge 2017 am Markt und 16 haben wir aber noch liegen. Weil 17 war jetzt gerade offener, lässiger zum Trinken. 16 ist ein bisschen so verschlossen, wenn du Weine anschaust, die ein bisschen reduktiv sind. Das ist 16 momentan, habe ich gesagt, gut, 16 stellen wir zurück, wir verkaufen jetzt 17. Und wahrscheinlich werden wir 16 nächstes Jahr oder vielleicht erst übernächstes Jahr bringen. Das Produkt ist hervorragend, aber so blitzsauber, dass es halt ein bisschen reduktiv ist. Und das ist halt der Vorteil von einem großen Lager. Und wir wollen, und das glaube ich schon, und deshalb beliefern wir auch so viel Spitzengastronomiebetriebe, wir wollen den Kunden jeden Tag das Beste geben. Deshalb meine wirkliche Idee ist, wir müssen alle Geld verdienen, das ist überhaupt kein Thema. Und wir verlangen auch einen guten Preis, aber wir haben noch nie, ich habe noch nie einen Kunden beschissen. Das mache ich nicht. Das werde ich nie machen, da höre ich lieber am gleichen Tag auf.
Also auch tatsächlich dann lieber mal ein Produkt nochmal zurückbehalten, bis es dann die Qualität hat, die für Reisetbauer dann letzten Endes auch überall steht.
Genau, genau.
Für die Produkte, die ihr im Sortiment habt, ich weiß gar nicht, wie viel sind es denn, die ihr im Moment in eurem Sortiment habt?
Ich kann da ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass es mehr als 20 sind, wahrscheinlich mehr als 25. Aber wir haben natürlich Jahre, wo wir im Vorjahr haben wir sehr viel produziert, weil 2020 ein geniales Jahr war, wenn wir jetzt ausgenommen vor dieser Virus-Scheiße. Ja. Aber obsttechnisch war es wirklich ein sensationelles Jahr. Da haben wir relativ viel gemacht. 2019 haben wir überhaupt nur 12 Obstsorten gemacht, weil das Jahr nicht perfekt war. Heuer werden wir sehen, es ist sehr, sehr kalt. Wir werden sehen, wie die Früchte sich entwickeln. Grundsätzlich ist ein spätes Jahr immer ein super Jahr.
Und ihr kriegt ja auch relativ viele Auszeichnungen. Man könnte sagen, es regnet ja fast Auszeichnungen für die ganzen Produkte, die ihr da auch habt. Ne? Was treibt dich denn da auch an? Sind es die Auszeichnungen oder ist es das, was du auch gerade eben nochmal gesagt hast? Du willst die Menschen glücklich machen mit deinen Produkten und deswegen gibt es auch nur die Produkte, von denen du überzeugt bist, dann tatsächlich auch zu kaufen.
So, Auszeichnungen. Ja, da sind wir jetzt auf einem ganz klassen Punkt. Wir machen seit Vorjahr nirgends mehr mit, weil die Auszeichnungen ist ehrlich nur eine Ego-Befriedigung. Das ist super, das ist für die Mitarbeiter super, wenn es das erste Mal gewinnst, das zweite Mal. Mittlerweile haben wir so oft gewonnen, ich will nicht sagen, dass es inflationär ist, bei Gott nicht, aber wenn ich jetzt verlieren würde, ja, das würde mir wehtun, mir persönlich wahrscheinlich mehr wie dem Kunden. Aber am Ende des Abends hilft dir das nicht weiter. Weil wenn du Auszeichnung bekommst, aber der Kunde ist nicht überzeugt, der Gastronom ist nicht überzeugt, das hilft dir nicht weiter. Ich habe wirklich immer das Bestreben, die Menschen glücklich zu machen. Und ich sitze jetzt gerade in München, weil ich habe jetzt gesagt, so heute Morgen München und ich war heute bei ein paar Gastronomen und so weiter und wir sind keine Lieferanten. Und das ist eigentlich der große Stolz, den ich habe. Wir sind von denen Partner geworden. Obwohl sie bei uns kaufen. Natürlich gehen wir hin und wieder essen und das und das. Aber der Gastronom sieht uns als Partner und freut sich, wenn wir vorbeikommen. Es ist echt schwierig, an Espresso zu bezahlen, weil der sagt, du Hans, ich freue mich so, dass du da bist. Bringen wir noch ein Glas. Nein, weißt du. Und das ist eigentlich, ich habe das nie geglaubt. Ich habe angefangen mit 100 Flaschen Schnaps. Und ich glaube, du kommst von Nürnberg, ist das richtig?
Ja.
Ob ich heute einen Alexander Herrmann oder wie soll ich heißen, weil wir jetzt gerade von Nürnberg reden, das sind alles unsere Kunden. Und das ist, und ich habe es geschafft, aus einer normalen Landwirtschaft was zu machen, was die Menschen freut, weil es ein Lebensmittel ist. Natürlich ist es Schnaps, kann man über Lebensmittel diskutieren, aber die Menschen sind zufrieden. Ich bin zufrieden und das ist der größte Antrieb.
Ja, man spürt ja auch das, dass es deine Leidenschaft ist, wenn man dich hier so reden hört.
Ja, das glaube ich, ja, ich meine, ich bin so Es ist ja dann, das ist ja vom Beruf zum, oder vom Hobby zum Beruf geworden. Und jetzt ist mein Leben. Es gibt ja nichts anderes. Ich liebe Wein. Ich habe so viel gelernt von den Spitzensommeliers über Wein, über Spiritosen, noch andere Spiritosen. Und was willst du anscheinend einen Job? Der Job ist Wahnsinn. Das ist für mich der schönste Job.
Ja. Wir haben ja noch drei kleine Proben hier stehen. Ja. Einen Gin, einen Whisky und einen Rum. Das ist ja jetzt auch alles etwas außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Klar, vom Gin, das ist mittlerweile inflationär, aber ihr wart ja auch der Erste, glaube ich sogar, in Österreich, der den Gin auf den Markt gebracht hat. Ne?
Ich glaube, dass wir überhaupt, ich weiß nicht, wie viele Produzenten in Deutschland vor uns waren. In Österreich, wir haben 2003 mit dem Rezept begonnen und wir sind Ende 2005 am Markt gekommen. Mittlerweile ist unser Gin 16 Jahre alt. Und Blue Gin war immer das Gleiche und ist immer das Gleiche. Das heißt, Weizenbrand, 69% Wacholder und 27 verschiedene Gewürze. Und ich habe immer die Idee gehabt, und das wird leider passiert es ein bisschen viel. Was ist Gin? Gin ist Wacholder mit Gewürzen, perfekt für einen Gin Tonic, ist ein perfekter Long Drink und so weiter. Ja. Aber Gin besteht zuerst aus Wacholder und dann aus Zitronenzesten, was jeder reingibt. Heute sind sehr viele Gins, meiner Meinung nach, keine Gins mehr. Weil es gibt so viel, leider ist das schon passiert. Gin, ich komme mir jetzt schon vor wie ein Startup. Ich mache eine schöne Flasche, schreibe Gin rauf, irgendwer destilliert es, aber es fehlt das Herz darin. Das merkt man auch, dass die Gins kommen und gehen und kommen und gehen. Wir machen das seit 16 Jahren. Wir haben, glaube ich, 36 Länder unseren Gin. Die Kunden sind zufrieden. Das war immer die Idee. Der Weizenbrand ist für uns. Ja, das ist so die Idee dazu.
Wie kam es jetzt eigentlich dazu damals, dass du gesagt hast, ja, ich mache jetzt auch mal einen Gin oder ich probiere da mal einen Gin zu machen?
Ich war in New York bei meiner ersten Schnapsverkostung oder zweiten 2002 im Peco Club bei der Audrey Sanders, für mich heute wahrscheinlich eine der wichtigsten Barfrauen der Welt oder die beste Barkeeperin oder wie auch immer. Und die war in der Houston Street in New York und hat mir Gin Tonic serviert. Und so hat es weder damals in Deutschland noch in Österreich, und das ist ja das Schöne, dass sich ja die Barszene da extrem geändert hat. Das war ein großes Glas mit einem Riesenstück Eis. Und die ist am Tisch gekommen, hat damals einen Gin eingeschenkt, den ich immer sagen werde, das war Martin Millers, war für mich großartig, hat das eingeschenkt, hat damals ein Tonic selber gemacht. Und das ganze Gin Tonic war nicht so, wie wir das gekannt haben in Österreich, so Anfang 2000. Du hast ein Glas gehabt mit viel Eis, 4 Zl Gin drinnen, dann sind nur 3 Zl Tonic drin gegangen, weil das Glas dann voll war. Ja. Und in Wirklichkeit hast du 2 Schluck perfektes Gin Tonic gehabt. Wenn du einmal nachgeschenkt hast, dann hat es funktioniert, sonst nie. Und zum Schluss hast du nur mehr Tonic getrunken. Dort habe ich das perfekte Gin Tonic vom ersten bis zum letzten Schluck bekommen. Und ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, so, das hat mich so geflasht, wir machen einen eigenen Gin. Und dann bin ich nach London gefahren, da gibt es ein Gin-Museum, hat es damals schon gegeben, habe mir alle Gewürze angeschaut, das waren 127 verschiedene Gewürze, völlig absurd, schlechtes Englisch und so weiter. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann haben wir angefangen. Und wir haben 56 verschiedene Rezepturen probiert, bis wir dann drauf gekommen sind, was wir machen.
Und jetzt 16 Jahre, gibt es den schon? Ja. Der ist sehr angenehm in der Nase. Also man hat so eine leichte Zitrusnote.
Ne? Genau.
Ja. Probieren wir mal ein Schlückchen.
Und hat eine Wahnsinnslänge.
Aber auch sehr angenehm, pur zu trinken, das muss ich sagen.
Das freut mich.
Ja, weil wenn man sonst nämlich mal so den ein oder anderen Gin pur trinkt, da brennt einem alles. Und das ist wirklich extrem angenehm.
Na, grundsätzlich ist so, für mich die Königsdisziplin im gesamten Spiritosenbereich weltweit ist Fruchtbrand. Weißer, unverfälschter Fruchtbrand. Weil du musst es maischen, du hast kein Schönungsmittel wie Holz, ein Lagerer und so weiter. Das ist, Gin ist Mai sehr oft zugekaufter Alkohol, wird versetzt mit Gewürzen. Ein, zwei, drei Tage später destilliert, Sache ist erledigt. Das ja. heißt, sehr kurz, darum gibt es auch so viele Gins. Ob es der Sache hilft, der Qualität, frage ich mich heute schon. In den ersten Jahren, so von 2006 bis 2013, 14, sind irrsinnig viele gute Sachen gekommen. Die letzten Jahre ist für mich Gin fast passiert wie ein Startup. Man hat einen Geldgeber gehabt, der hat gesagt, so, wir machen Gin, neue Flasche, schöne Flasche entwickelt worden, die Flaschen sind immer spektakulärer geworden. Es war der Inhalt in Wirklichkeit nicht mehr interessant. Und es geht meiner Meinung nach nur um einen Inhalt, weil wieso brauche ich einen Gin? Dass ich entweder einen lässigen Martini-Cocktail mache oder einen super Gin Tonic, aber nicht, weil die Flasche schön ist. Da kann ich mir eine Vase auch kaufen.
Das stimmt. Da wird dann teilweise halt eine schöne Story drumherum gepackt
ja.
und dann wird das verkauft. Ne?
Genau. Ja.
Mittlerweile ist ja auch, schon länger, dein Sohn mit im Betrieb bei euch mit dabei. Wie ist das denn für dich? Hast du dich da sehr gefreut, dass er da auch in die Fußstapfen tritt? Oder fällt dir das Abgeben, das Aussteigen schwer?
Na, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe mir, wenn du sowas aufbaust, dann hast du immer Freude, wenn Kinder wirklich nicht nur Interesse haben, sondern wirkliches Interesse haben. Mhm. Ich hab drei Kinder. Eine Tochter macht gerade den Master in Marketing und Betriebswirtschaft. Diese eine andere Geschichte, wobei sie auch mit Lebensmitteln viel zu tun hat mittlerweile. Meine kleine Tochter macht Lebensmittel- und Biotechnologie und der Hansi, namensgleich, relativ easy, hat Agrarwirtschaften studiert und Önologie und ist eigentlich seit 2016 immer im Betrieb, wenn er nicht studiert hat, nicht in der Schule war, hat er mitgearbeitet. Und irgendwann war es dann klar, schon vor ich schätze mal 10 Jahren, dass er nachher nach Hause kommen wird und den Betrieb übernehmen wird, irgendwann einmal. So, ja. Ist ja nicht so, dass ich jetzt in Pension bin. Und ich habe dann gesagt, man muss schon einen Weg finden mit dem diskutierbaren Miteinander, weil diese Reibungsflächen hat ja jeder Mensch.
Ja.
Und bei uns ist echt so, dass der Hansi mittlerweile die gesamte Landwirtschaft leitet. Im Vertrieb arbeitet man sehr stark miteinander und das funktioniert auch sehr gut, weil ich bin heute halt in dem Bereich, sage ich mal, von 40 bis, und ich habe, wie meine älteren Kunden kennengelernt habe, da war ich 27, waren die 50, so jetzt bin ich 55, jetzt sind die 80. Ja. Aber es sind nach wie vor meine Freunde und Kunden. Aber natürlich den jungen Bereich, so zwischen 25 und 40, die spricht halt der Hansi an. Das funktioniert auch sehr gut. Er kann sehr gut mit den Mitarbeitern und ich bin halt unser Technik-Freak. Ich plane jede Brennerei, jedes Gebäude und das ist ja eigentlich nicht und damit funktioniert das. Und damit hast du auch, natürlich haben wir ein Battle, das ist ganz wichtig, nämlich wer hat gerade, welche Kunden verkaufen mehr, wo ist lässiger, wo haben wir besser gegessen, wer macht den besseren Cocktail und so weiter. Aber das ist ja ganz wichtig. Du brauchst ja schon den Kampf, aber der nicht krampfhaft ist, sondern der lustige Kampf zwischen den Generationen. Das ist wichtig für die Qualität, finde ich. Und da muss ich sagen, das funktioniert mit Hansi super. Ja, schauen wir, wie das Ganze weitergeht. Aber jetzt zu dem Schnaps oder Produkt, von was du redest, Reisebeins an.
Ja.
Das war die Idee deshalb, weil er macht mittlerweile die ganze Gerste am Landwirtschaftsbetrieb und er macht die eine Seite, ich mache die andere Seite. Und so, darum heißt es heute Reisebeins an.
Und daraus entsteht ein Whisky.
Ja, genau. Ja. Wieso Whisky? Ich habe 1995 das erste Mal ein Bier gebrannt. Hab das damals im Fass gelagert und bin dann irgendwann draufgekommen, hallo, das schmeckt ja fast ähnlich wie Whisky. So, und dann habe ich mir auch viel gelesen und dann habe ich begonnen. Und so richtig, der Beginn war dann 97. Und dann habe ich gesagt, so, Schotten zu kopieren, ist meiner Meinung nach in Österreich nicht sinnvoll. Wir haben das jodige, nicht das jodige Wasser, wir haben nicht den Wind, wir haben nicht das Meer und so weiter. Wann? Da muss ich einen österreichischen Weg gehen. Und der österreichische Weg war für mich so, österreichische Fässer. Die Winzer sind in dem Fall vom Heinz Fehlich, ist ein Süßweinproduzent und Chardonnay-Produzent aus Apetlon. Dann Albert Gesellmann ist einer meiner besten Freunde, nach dem Bernhard Ott, der Chardonnays macht und auch sensationelle Rotweine. Und so, und natürlich Weingut Kracher. Und so haben wir mittlerweile an die 1000 Fässer liegen, von 225 bis 1000 Liter, ganz große auch. Und alles, was in dem Whisky drinnen ist, ist von Österreich. Das heißt, österreichische Fässer, unser eigenes Getreide, oberösterreichisches Wasser. Und das ist, und wir wollen einen österreichischen Weg gehen beim Whisky. Schottland braucht uns wirklich nicht, dass man die kopiert. Das können wir nicht. Da fehlt uns das Terroir vom Boden, da fehlt uns viele Sachen. Und wir haben da, glaube ich, nur eine Chance, wenn wir sagen, so, wir machen einen österreichischen Whisky, die paar deutschen Produzenten, die wirklich zum Teil eine sehr gute Ware meiner Meinung nach machen, muss auch sein, wir machen deutschen Whisky. Schau, die Japaner haben uns ja ihre Geschichte gezeigt, was die auch produzieren. Und ja, und das war der Weg zu unserem Whisky. Und wenn du reinrührst, und du wirst nicht auf Seite Keck geschaut haben, aber es hat 48% und du riechst keinen Alkohol.
Ja, es riecht ganz angenehm.
Danke sehr. Das sind so die Spinnereien in meinem Leben, die ich ausleben darf.
Ja. Eine schöne Karamellnote in der Nase.
Ja, das kommt natürlich, das muss man schon dazu sagen, dass der Whisky natürlich eine gewisse Fruchtnote auch hat. Wir können und wollen auch unsere Herkunft der Destillation nicht verleugnen. Und das kommt natürlich von der Art und Weise der Vergärung und Destillation. Vergärung von der Gerste oder vom Gerstenmalz und natürlich auch von der Destillation.
Ja, aber sehr, sehr angenehm und auch voll im Geschmack, aber trotzdem ganz mild.
Danke.
Was sagen denn Whisky-Fans zu eurem Whisky?
Ja, das ist jetzt die Frage. Whisky-Fans, die offen sind, die lieben es. Wir haben in Österreich so, wie wir begonnen haben, und das war weder beim Gin noch beim anderen Produkt, aber im Whisky vorgestellt haben, ist uns gleich so die schottische Whisky-Community wirklich, wie wir in Österreich sagen, mit dem Arsch ins Gesicht gefahren. So nach dem Motto, ein Österreicher kann sowieso keinen Whisky.
Ja.
Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, gut, wenn es nicht wollt, dann kriegt ihr auch nicht. Wir haben, glaube ich, 70% Exportanteil. Die Kunden in Österreich werden natürlich auch immer mehr und es ist ja super. Aber der Anfang war für uns beim Whisky wirklich das Schwierigste. Es war echt nicht leicht. Mittlerweile verkaufen wir Whisky nach Schottland, nach England. Und das ist auch der Ritterschlag, wenn du an Schotten an österreichischen Whisky verkaufst.
Ja, das denke ich mir. Aber das zeigt ja auch, dass du hast ja auch gerade gesagt, dass man einfach ja auch etwas offen sein muss, einfach für neue Dinge und auch sagen kann, okay, warum sollte jetzt ein Österreicher keinen Whisky herstellen können, der eben auch das ja widerspiegelt, was dort wächst, was dort mit einfließt, das Wasser, die Gerste und so weiter und das dann einfach auch widerspiegelt und gar nicht einen schottischen Whisky imitieren möchte, ne?
Ja, aber das ist natürlich die vielleicht auch alteingesessene Tradition. Und ich habe immer gesagt, Traditionen sind unheimlich wichtig, aber sie gehören gebrochen oder aufgebrochen. Und sogar Menschen, der immer nur schottische Whisky trinkt und vielleicht einen Kilter hat und was auch immer, dass er Österreicher Whisky kann, das wird dann sehr, sehr schwierig. Mittlerweile haben wir es in kleinen Stücken geschafft, aber der Anfang, was er hat, aber der Zugang ist natürlich völlig anderer, weil mir das wirklich egal war. Mhm. Ich habe immer gesagt, ich vertraue das Produkt, es ist mir egal. Heute haben wir Whiskys im Keller, die 21 Jahre alt sind. Und wann die Leute das verkosten, das ist das erste, wann füllt es ab, wann dürfen wir bestellen? Sage ich, du, das Fass ist verkauft, fertig, weil das hat vor 10 Jahren schon wer gekauft. Natürlich hat das niemand gekauft. Ich meine, ja, es hätten wirklich schon viel gekauft. Aber das sind so Sachen, man kann schauen, man muss auch dem Produkt Zeit geben. Und uns ja auch Zeit geben. Schottland, die Produzenten sind teilweise 200, 300 Jahre alt. So, wir, unsere ganze Firma ist jetzt 27 Jahre alt. Qualität setzt sich am Ende des Abends durch.
Ja, und man braucht einfach auch Zeit, um einfach bestimmte Dinge, neue Dinge ja auch zu testen und auszuprobieren. Genau. Ja. Und wenn man dann auch diese Traditionen einfach mal aufnimmt, die in anderen Ländern stattfinden und das dann einfach auch in deinem Fall nach Österreich transportiert und einfach guckt, was kann ich da jetzt mit meinen Grundprodukten draus machen, dann ist das ja ein fantastisches Vorgehen. Und da sind wir auch bei einem Produkt, was jetzt so gar nichts mit Alkohol zu tun hat. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was passiert jetzt? Ihr macht ja jetzt auch Sojasauce. Wie kam es dazu? Und was hat Sojasauce denn tatsächlich auch mit gebrannten vielleicht Ähnlichkeit vom Prozess her oder so, dass ihr das dann jetzt auch macht?
So, wie kam es dazu? Der Roland Drettl ist vor 1,5 Jahren jetzt mittlerweile zu mir gekommen und hat gesagt, da gibt es einen, der hat eine Idee mit einer Sojasauce und so weiter, können wir dem helfen? Sage ich, muss ich mir anschauen. Ich habe dann gesagt, pass auf, Roland, warum? Wir sind biozertifiziert und so weiter, dann kann das für mich nur funktionieren, wenn diese Sojasauce auch bio ist, was in dem Fall nicht war. Und dann sagt er, haben wir eine Idee? Sage ich, wir machen selber. Aber wirklich, wie ich das gesagt habe, hab ich gar keine Idee gehabt, wie man es macht. Und der Roland war durch seine ganzen Kochaufenthalte 1,5 Jahre in Japan und hat sich, glaube ich, 5, 6 Sojasauce-Produktionen angeschaut, so richtig die alten Produktionen mit Holzfässern und so weiter. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir schauen sie das an, wir machen das miteinander. Eine Riesenklappe. Ich habe echt eine Riesenklappe gehabt und bin dann echt eines Besseren belehrt worden, weil diese Traditionen schnell zu lernen, ist ja nicht so einfach. Was ich aber sofort gesehen habe, ist, ob ich jetzt Alkohol fermentiere oder Eiweiß fermentiere oder ganz egal was. Fermentation liegt mir im Blut. Und so ist es dann passiert. Und wir haben die erste Bio-Sojasauce, glaube ich, in ganz Europa gemacht, die komplett aus eigenem Anbau ist. Die Sojabohnen sind von mir, der Weizen ist von mir für das Weizenmalz, was gemälzt wird in Oberösterreich beim Klinger in Gaspolzhofen. Das Roggenmalz ist von mir, was natürlich nicht von unserer Produktion ist, das Salz. Wir verwenden aber kein weißes Salz, sondern wir verwenden die Sohle vom Salz, das heißt Meistersohle, vom Bad Ischl, das heißt, das ist das Wasser, mit dem das Salz aus dem Berg herausgespült wird. Ja, und so ist es entstanden. Und jetzt haben wir vor 1,5 Monaten unsere Sojasauce nach 9-monatiger Reifung am Markt gebracht. Und es ist gigantisch. Ich habe nicht geglaubt, dass eine Sojasauce einen so ein Feedback bringen kann. Die Menschen sind richtig begeistert von dem, was wir machen. Ich bin richtig glücklich. Wir haben extrem viel Geld investiert. Wir vergären diese Sojasauce in 8000 Liter Holzgärständer. So wie es in Japan das in Zedernholz gemacht wird, machen wir das in Eichenholz. In dem Fall haben wir jetzt 2 Holzgärständer vom Pichon Longueville aus Bordeaux, kaufen jetzt 2 weitere vom Weingut Margaux. Ja, es ist Wahnsinn. Ich bin auch echt überwältigt. Und was das Allerschönste ist, meine Mitarbeiter haben so eine, wie wir in Österreich sagen, eine Gaudi, wenn man Spaß hat, so eine richtige Gaudi traut es zu machen, weil die sagen, wir spinnen alle, wir machen was und die Menschen sind begeistert. Und das ist so schön. Das ist unglaublich.
Ja, das glaube ich direkt, weil es ist ja schon ungewöhnlich, dass ein Brenner zuerst mal eine Sojasauce macht, aber dann auch, dass die Sojasauce halt komplett aus österreichischen Grundprodukten hergestellt ist und dann auch noch genauso schmeckt. Aus eigenen Grundprodukten hergestellt wird und dann aber auch noch schmeckt wie Sojasauce.
Ja, und weißt du, der Zugang von den Köchen und auch die Analysierung, wie die Köche das machen. Wir haben die Cornelia Boletto hat mir angerufen und hat gesagt, du eine super Sojasauce. Der Duke von Berlin, wahrscheinlich einer der besten Asiaten auch, hat sich hingesetzt und hat auf Instagram eine Geschichte gemacht, wo er gesagt hat, so, was rieche ich da? Ich rieche Malz, ganz typisch, weil wir aus der Malz haben. Ich rieche da ein bisschen ein Sauerteigbrot. Nämlich analysiert hat er es wirklich perfekt. Und dann hat er zum Schluss gesagt, es ist für mich keine normale typische Sojasauce, aber es schmeckt einfach lecker. Und wenn du solche Botschaften kriegst, ja, dann bist du einfach nur happy. Ja. Dann bist du nur happy. Und ich glaube schon, und mein Ziel war immer, ich meine, das klingt jetzt verwegen, aber ich möchte mit einem Lebensmittel für die Menschen was bewegen. Ich möchte, dass ein Lebensmittel Menschen begeistert. Und ein bisschen was haben wir geschafft. So ganz eine kleine Schraube an der Geschichte gedreht, und das werden wir immer weiter tun. Und was wir, und dafür stehe ich, es wird nie ein Produkt vom Hans Reisebauer geben oder vom Hans und Hansi Reisebauer, solange ich dabei bin. Und ich glaube auch nicht, dass beim Hansi so ist, das irgendwie geschönt ist oder gezuckert ist oder irgend so, ehrlich, eine Scheiße, die die Menschheit nicht braucht, werden wir nie reingehen. Und das ist meine Geschichte und auch meine Freude.
Ja, und darauf abschließend einen Rum. Ich meine, das ist ja auch was ganz Exotisches, ne? Weil sehr wahrscheinlich da bestimmte Bestandteile ja auch nicht unbedingt aus Österreich kommen, oder? Wie habt ihr den gemacht? Ist der jetzt klassisch aus dieser Zuckerrohrmelasse? Was habt ihr da gemacht und wie geht er da vor?
So, ich habe 2009 aus einer Idee heraus begonnen, Melasse zu brennen. Und das ist immer weitergegangen und weitergegangen. Und dann habe ich 2018 durch einen Freund vier Menschen kennengelernt, das war eigentlich so, der ist gekommen und hat gesagt, du, wann verkaufst du denn rum? Sag ich, du, keine Ahnung, aber ich habe jetzt keinen Kopf dazu, weil wir haben das so viel Arbeit. Und dann ruft mich der nächsten Tag an und sagt, du, ich habe eine Idee. Und dann ist eben passiert, dass vier Freunde da dabei sind. Das eine ist der Markus Meindl, der Lederhosen Meindl, deshalb Lederetikette. Das zweite ist der Tom Wallmann, ein österreichischer Werber, wie viele sagen würden, ich sage, der beste Geschichtenerzähler nach Gebrüder Grimm, also, aber nicht, weil er einfach so eine wunderschöne Sprache hat. Das dritte ist ein Fotograf von New York und das vierte bin halt ich. Und die sind zu mir gekommen und ich habe gesagt, ja, wir können das machen, schöne Flasche und so weiter, aber wenn ich einen Rum mache, dann wird es ein Rum ohne Zucker. Das heißt, diese Aufzuckerung des Rums, die ja weltweit extrem stattfindet, wollte ich nicht. Ich habe gesagt, wir machen einen Rum, der wahrscheinlich für Menschen da ist, die gerne Wein trinken, sehr viel kosten. Natürlich nicht für den, ich sage mal, 0815 Rumtrinker ist, weil der fällt einfach der Zucker. Ja, und so ist es dann entstanden, dass wir da zusammengekommen sind. Die Melasse verwenden wir aus Mauritius. Das ist uns sehr wichtig. Das sind Fairtrade-Bauern, das ist eine große Company mit 1000 Bauern, wo wir die Melasse kaufen. Die Fässer sind von österreichischen Winzern und neues Holz, sehr viel neues Holz, circa 150, 200 Fässer mit 500 Litern neues Holz. Und dann ist in den Rum drinnen 18%, was nicht von mir ist. Das heißt, die Idee war, unser Rum war irrsinnig sauber, elegant. Und dann habe ich einen Menschen kennengelernt, der wahrscheinlich einer der größten Rum-Konnoisseure Europas ist, sitzt in Amsterdam. Und ich habe mit denen an die 76 Rum gekostet und habe dann gesagt, ich muss einen Blend machen, ich muss zu meinen Rum eine Kleinigkeit was dazu tun. So dass wir ein bisschen den Jamaica-Style und so weiter haben. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich das organisieren, habe ich gesagt, aber nur, ich will zu den Destillerien fahren. Und war dann bei 6 Destillerien in 5 verschiedenen Nationen, wobei sicher der erste Charakter, wenn man reinriecht, ist ganz eindeutig Würzebach, Jamaica, das ist ganz klar, es ist, man riecht auch nach Nicaragua raus und so weiter. Und so ist es dann entstanden. Und dann haben wir alles gekauft und ich bin dann zum Abschluss, weil das so funktioniert hat, im Vorjahr, am 20. Februar, zwei Wochen bevor die ganze Scheiße da begonnen hat, noch rübergeflogen, habe mich bei Ole bedankt und wir haben für 10 Jahre eingekauft. Wir haben momentan ein Lager, das glaube ich 100-mal so groß ist wie der Umsatz oder ganz egal was. Aber und wir haben das gekauft und haben es wieder in neues Holz gelegt. Und wir haben kein Zuckerkolleur drinnen, keine Aufzuckerung drinnen. Wenn du reinriechst, du hast vorher die Jamaika-Noten, hinten auch kommt ein bisschen bananig, fruchtig. Und das ist meine Idee zu Rum. Und Rum ist ein Social-Produkt. Rum hat es immer gegeben durch die Piraten weltweit und so weiter. Und unser Rum heißt 450, das heißt, diese 4 Personen, die Idee gehabt haben, und die 50 Personen sind Personen, die uns helfen. Die uns helfen, aber nicht etwas zu verkaufen, sondern die uns geschmacklich Visionen für unser Leben gegeben haben. Die beginnen vom Eckhard Witzigmann, der an erster Stelle steht, bis über die Bärbel Ring, bis über ein Steiereck, bis an Jean-Georges Fondgerichten und so weiter. Das sind die Menschen, die mich auch oder uns geprägt haben. Und das ANB steht oben für Rum and People. Die Idee ist, über das zu diskutieren.
Und das schmeckt man bei jedem Schluck. Und es ist ja auch tatsächlich was man genießen soll und nicht in rauen Mengen konsumiert.
Nein, sollte man nicht. Ne?
Ja, also man hat natürlich schon den klassischen Rumgeschmack. Ne? Ich habe jetzt gerade nochmal probiert. Aber wie du schon gesagt hast, er ist natürlich schon auch komplett anders, aber das ist ja das auch, was deine Produkte, eure Produkte ausmacht, ja. Dass man da immer dann auch deine Philosophie, eure Philosophie und Handschrift drin erkennen kann.
Genau, das ist eigentlich immer der Weg. Das ist immer der Weg und wird immer der Weg bleiben.
Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus? Du bist ja viel unterwegs, aber auch viel in der Brennerei, im Unternehmen. Was macht da so einen Tag für dich aus?
Was macht für mich sonst einen erfüllten Tag überhaupt aus? Erstens, ich stehe sehr gerne in der Früh, gerne bald auf. Für mich, ich erfülle mir eigentlich den Tag selber. Weil es ist, ich mache natürlich mit gewissen Einschränkungen großteils das, was ich machen möchte. Das heißt, ich schaue mir meine Produkte an, ich verkoste viel, ich rede viel mit Menschen. Ja, das ist, und am Abend eigentlich ins Bett gehen und sich ins Spiegel schauen können und sagen, ich habe keinen Menschen beschissen. Das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Dinge. Und ich bin natürlich sehr extrovertiert, das weiß ich schon. Ich bin auch einer der Menschen, wenn sie über qualitativ schlechte Sachen glauben, reden zu müssen, schon in Schranken weiß, dass natürlich ist man dann immer angreifbar. Ich werde oft als, nicht oft, aber hin und wieder als ungenehmer Zeitgeist abgesehen, weil ich glaube, man kann über Geschmack und man muss über Geschmack diskutieren, jeder Mensch, aber über Qualität kannst du nicht diskutieren. Und Qualität muss jeder schmecken. Du kannst jetzt sagen, geschmeckt mir jetzt besser oder das, oder, aber Qualität hat einen Geschmack. Und das ist für mich so unheimlich wichtig. Und das macht für mich einen erfüllten Tag aus, wenn die Menschen glücklich sind. Und wenn man ein Loch ins Gesicht zaubern kann mit deinen Produkten.
Und das merkt man auch, du brennst nicht nur Hochprozentiges, sondern du brennst mit Leidenschaft und du brennst einfach auch, Menschen glücklich zu machen, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für diesen Einblick in ja, deine brennende Leidenschaft.
Johannes, danke und ich freue mich, wenn wir uns hören. Servus.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.